SWR aktuell Infodate am Morgen.
Mit Bernhard Seiler. Guten Morgen. Das iranische Militär hat nach eigenen Angaben in der Nacht die Straße von Hormus komplett gesperrt. In einer Mitteilung heißt es, jedes Schiff, das die Meerenge versuche zu passieren, werde beschossen. Zuvor hatte US-Präsident Trump neue Luftangriffe auf den Iran befohlen. Aus Washington Anne Schneider.
Das US-Regionalkommando CENTCOM bezeichnete die Schläge als Reaktion auf die anhaltende Aggression des Iran. Die Angriffe folgten auf ein Krisentreffen im Weißen Haus. Kurz zuvor hatte Trump angekündigt, die USA würden den Iran noch heute hart treffen, falls es keinen Fortschritt bei den Verhandlungen gäbe. Wie aus Regierungskreisen verlautet, prüft die US-Führung weitere militärische Optionen, die groß angelegt, aber zeitlich begrenzt wären. Bereits am Dienstag hatten die USA iranische Radar- und Luftabwehrstellungen angegriffen. Auslöser war der Abschuss eines US-Hubschraubers, für den Washington den Iran verantwortlich macht.
In Berlin haben die Spitzen der schwarz-roten Koalition am Abend rund 3,5 Stunden mit Vertretern von Arbeitgebern und Gewerkschaften über geplante Reformen beraten. Die Bundesregierung zeigte sich nach dem Treffen im Kanzleramt optimistisch, wie ARD-Hauptstadt-Korrespondentin Bianca Schwarz berichtet.
Es gab keine konkreten Beschlüsse, aber kurz nach Ende des Treffens eine Pressemitteilung der Bundesregierung. Und darin schreibt sie von einer, Zitat, konzentrierten und konstruktiven Atmosphäre. Und in dieser Atmosphäre habe man 4 Themenfelder diskutiert, und zwar die Situation am Arbeitsmarkt, die Stabilität und Sicherung der Sozialversicherungen, Bürokratieabbau und Steuerpolitik. Und weiter heißt es in dieser Pressemitteilung, man sei sich auch einig in der Feststellung, dass der Wirtschaftsstandort Deutschland vor großen Herausforderungen steht, dass gleichzeitig aber die Sozialsysteme reformiert werden müssen und dass die Bürokratielast verringert werden muss.
Bundesjustizministerin Hubich hat sich für weitere Verschärfungen des Sexualstrafrechts ausgesprochen. Unter anderem sollte ihrer Meinung nach die Verjährungsfrist bei Vergewaltigung von aktuell 5 Jahren verlängert werden. Angemessen wären 20 Jahre, wie bei vergleichbar schweren Verbrechen auch, sagte Hubich dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Dies solle so bald wie möglich angepasst werden. Die SPD-Politikerin will heute bei einem Treffen mit den Justizministern der Länder über den Vorschlag beraten. Der Rheinland-Pfälzische Städtetag fordert Bund und Land auf, bei der Umsetzung des Sondervermögens schnell für Klarheit zu sorgen. Obwohl für Rheinland-Pfalz Milliarden bereitstünden, habe man noch kein Projekt beginnen können. Aus Mainz Christian Buttgereit.
Die Geschäftsführerin des Städtetages, Dina, sagte auf SWR-Anfrage, jeder weitere Monat, in dem die Rahmenbedingungen nicht klar seien, bremse dringend notwendige Investitionen in die kommunale Infrastruktur. Außerdem würden die Projekte teurer, je länger es dauere. Ein wesentlicher Grund für die Verzögerung, die Rechtsverordnung des Landes mit den entsprechenden Handlungsanweisungen liegt noch nicht vor. Laut Finanzministerium, weil es in einigen Punkten noch Abstimmungsbedarf mit dem Bund gibt. Der Landtag hatte Ende Januar beschlossen, aus Bundes- und Landesmitteln außerplanmäßig 5,45 Milliarden Euro für Investitionen in Bildung, Klima und Infrastruktur bereitzustellen. Über einen Großteil des Geldes sollen die Kommunen verfügen können.
Die Weltgesundheitsorganisation hat die europäischen Länder angesichts des Klimawandels dazu aufgefordert, mehr gegen Hitze zu tun. WHO-Regionaldirektor Kluge sagte, wer in aufgeheizten Wohnungen und dicht bebauten Vierteln lebe, könne sich oft kaum vor extrem hohen Temperaturen schützen. Allein in den letzten 4 Jahren seien europaweit mehr als 200.000 Menschen an den Folgen von Hitze gestorben. Kluge fordert unter anderem, die CO2-Emissionen zu senken und in Städten mehr Bäume zu pflanzen. In Kanada soll für Kinder und Jugendliche unter 16 bald ein Social-Media-Verbot gelten. Die Regierung hat dafür jetzt einen entsprechenden Gesetzentwurf vorgelegt. Kulturminister Miller sagte, man habe die sehr ernsten Folgen gesehen, die aus Online-Medien erwachsen können. Die Sicherheit von Kindern dürfe kein bloßer Nebengedanke sein. Immer mehr Länder haben zuletzt ein Mindestalter für die Nutzung von Social-Media-Plattformen eingeführt, darunter Australien, Frankreich und Italien. In Deutschland wird darüber noch beraten. Der britische Sportartikelhersteller Frasers Group will die Hugo Boss AG mit Sitz im schwäbischen Metzingen komplett übernehmen. Das geht aus einer Mitteilung an Aktionäre und Medienvertreter von vergangener Nacht hervor. Thomas Wagner berichtet.
Fraser hat demnach Interesse am Erwerb aller Aktien bekundet. Und um dem Nachdruck zu verleihen, bietet die Frasers Group 38 Euro pro Aktie, ein Betrag, der um 3,54 Euro über dem zuletzt notierten Börsenkurs der Hugo Boss AG liegt. Dieses Übernahmeangebot sei mit Vorstand und Aufsichtsrat der Hugo Boss AG nicht abgestimmt, heißt es in der Mitteilung. Schon jetzt hält die Frasers Group laut Medienberichten 25% der Hugo Boss Aktien. Der Gründer der Frasers Group, der britische Milliardär Mike Ashley, hatte bereits im vergangenen Jahr für Aufregung unter den Hugo Boss Aktionären gesorgt. Seine Forderung damals, der schwäbische Modekonzern soll keine Dividenden mehr auszahlen, sondern das Geld lieber in das Wachstum des Konzerns investieren.
In Nordirland hat es am Abend erneut ausländerfeindliche Proteste gegeben. In einem Vorort der Hauptstadt Belfast kam es zu Ausschreitungen. Rund 200 Teilnehmer warfen Ziegelsteine auf Beamte und setzten Mülltonnen in Brand. Britische Medien berichten außerdem, dass einige Demonstranten sich einer Flüchtlingsunterkunft genähert hätten, die Polizei sie aber zurückdrängen konnte. Auslöser der Proteste ist ein Messerangriff am Montagabend, bei dem ein Mensch schwer verletzt wurde. Der Täter ist ein 30-jähriger Mann aus dem Sudan. Der neue baden-württembergische Kultusminister Jung will bei den Bundesjugendspielen wieder stärker den Wettkampf zwischen Schülerinnen und Schülern in den Vordergrund stellen. Die Spiele sollen im Land vom nächsten Jahr an wieder nach klaren Regeln ablaufen, kündigte der CDU-Politiker im SWR an. Henning Otte.
Konkret plant das Ministerium Folgendes. Kinder ab der dritten Klasse sollen wieder in den Disziplinen Rennen, Weitsprung und Werfen gegeneinander antreten. Für ihre Leistungen soll es nach einem bestimmten System Punkte geben. Kultusminister Jung sagte, er wolle hierfür landesweit verbindliche Standards einführen. Am Ende werde es aber nur Gewinner geben, mit Urkunden in Gold, Silber und Bronze. Zuletzt hat es immer wieder Debatten über die Bundesjugendspiele gegeben, weil der Wettkampfcharakter vor 2 Jahren abgeschwächt worden war. Demnach sollten die Spiele kindgemäßer sein und der Spaß sollte im Vordergrund stehen. Kritiker warnten, so gehe das Leistungs- und Wettbewerbsprinzip verloren.
Papst Leo XIV. Hat am Abend bei einem feierlichen Gottesdienst den Kirchturm der Sagrada Familia in Barcelona geweiht. Er ist mit 172,5 Metern jetzt der höchste Kirchturm der Welt. Außerdem würdigte der Papst auch den Architekten Gaudi, berichtet SWR Aktuell-Korrespondentin Lisa Weiß.
In seiner Predigt nannte er die Kirche ein architektonisches Meisterwerk. Gaudi habe als tiefgläubiger Architekt diese Räume mit dem Wunsch entworfen, die Geheimnisse des Lebens des Herrn zu erzählen, so der Papst. Leo XIV. Rief außerdem erneut zu Frieden auf. Man könne nicht an Jesus glauben und diejenigen im Stich lassen, die leiden, die weinen, die vor der Not fliehen, so der Papst. Flucht dürfte auch das große Thema des letzten Teils seiner Spanienreise werden. Leo besucht die Kanarischen Inseln und wird sich auf Gran Canaria und Teneriffa unter anderem mit Migrantinnen und Migranten treffen.
Der Kabarettist Dieter Nuhr ist am Abend in Berlin mit dem Leo-Beck-Preis ausgezeichnet worden. Diesen vergibt der Zentralrat der Juden jedes Jahr an Menschen, die sich in besonderer Weise gegen Antisemitismus engagieren. Aus Berlin Matthias Bertsch.
Dieter Nuhr erhalte den Preis, weil er konsequent Doppelstandards und antisemitische Stereotype in der deutschen Medienlandschaft aufdecke. Nuhr selbst schlug in seiner Dankesrede den Bogen vom Antisemitismus der Linken bis zur Klimaaktivistin Greta Thunberg, die inzwischen zum Boykott Israels aufruft. Sie eine der Hass auf die freie Welt. Ihm selbst gehe es darum, diese zu verteidigen und damit auch Israel, die, wie er betonte, einzige Demokratie im Kreis mittelalterlicher Folterregime.
Deutschlands Handballer haben eine machbare Gruppe für die Heim-WM im kommenden Jahr zugelost bekommen. Die DHB-Auswahl trifft auf Serbien, Tunesien und Uruguay. Das hat die Auslosung in München am Abend ergeben. Einzelheiten von Sportreporter Frank Hollmann.
Nach den 2. Plätzen bei der letzten Europameisterschaft und bei Olympia in Paris 2024 zählt das deutsche Team zu den Favoriten, gerade mit der Unterstützung des Heimpublikums. Topfavoriten aber bleiben die Dänen. Die schlugen das deutsche Team bei den letzten beiden großen Endspielen. Die Dänen tragen ihre Gruppenspiele in Kiel aus. Das Duell der Übermannschaft gegen die deutschen Handballer kann es frühestens im Halbfinale geben, dann in Köln. Weitere WM-Standorte sind Magdeburg, Hannover und Stuttgart.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute Morgen gibt's hier und da noch Schauer. Im Lauf des Tages wird's dann überwiegend trocken. Es bleibt aber wolkig. In Richtung Abend und Nacht gibt's dann wieder Regen. Maximal 14 Grad bekommen wir heute in der Eifel und bis 20 Grad sind möglich in der Ortenau.
SWR aktuell. Serie der Woche.
Der bevorstehende Börsengang des Weltraumunternehmens SpaceX beflügelt die Fantasie vieler Anleger und er könnte einen Boom auslösen, von dem auch Raumfahrtunternehmen in Deutschland und Europa profitieren. Zum Beispiel die Firma Spacetech in Immenstadt am Bodensee. Das Unternehmen hat etwa 200 Mitarbeiter und stellt unter anderem die Solargeneratoren für Satelliten her, also die großen Flügel, die im Weltraum das Sonnenlicht einfangen und in Strom umwandeln. Kolja Niklaus ist der Leiter der Unternehmensentwicklung bei Spacetech. Wenn für SpaceX nun morgen die Börsenglocke läutet, läutet das dann auch für die Raumfahrt ein neues Zeitalter ein?
Ich denke, es ist ein deutliches Signal, dass wir uns in der Raumfahrt in einem neuen Zeitalter befinden. Allerdings tatsächlich schon seit einigen Jahren, seit etwa 2016, als das sogenannte New Space in der Raumfahrt auftauchte, die rein kommerzielle Raumfahrt, in der natürlich SpaceX auch von Anfang an eine wichtige Rolle gespielt hat. Aber ja, es ist ein deutliches Zeichen, dass in der Raumfahrt aktuell viel passiert.
SpaceX hat zu dieser neuen Raumfahrt-Ära unter anderem dadurch beigetragen, dass es die Kosten für Satellitenstarts gesenkt hat. Inwiefern profitieren auch Sie davon?
Wir profitieren dadurch davon, dass ein Teil unseres Wachstums, insbesondere im Bereich der Serienfertigung für Satelliten, ganz konkret der Solargeneratoren, besteht. Diese Serienfertigung hängt davon ab, dass ein kommerzieller Business Case entstehen kann. Und der wiederum hängt natürlich von den Startkosten unter anderem ab, der letztlich dann Dinge wie große Satellitenkonstellationen zur globalen Internetverbindung finanziell einfach für kommerzielle Anbieter interessant macht.
Wer sind denn Ihre Kunden? Oder anders gefragt, warum kann es für Unternehmen sinnvoll sein, eigene Satelliten im All zu haben?
Unsere Kunden sind zum Beispiel Firmen wie OneWeb, die eine globale Verbindung oder Datenverbindung Business-to-Business anbietet, so ähnlich wie Starlink von SpaceX es für Privatkunden macht. Warum macht es Sinn? Weil es sozusagen ein gutes Geschäftsmodell sein kann, weil letztlich, wenn viele Kunden global diese Satelliten nutzen, dann ist es für den einzelnen Kunden eine sehr günstige Option und damit attraktiv, auch für Firmen zum Beispiel parallele Datenverbindungen zur Erhöhung der Sicherheit, der Verbindungsqualität zu ermöglichen.
Satellitenstarts werden günstiger, das bedeutet, es werden mehr Satelliten ins All gebracht und das bedeutet dann auch, dass mehr Solargeneratoren benötigt werden. Am Anfang sind die bei Ihnen noch in Handarbeit gefertigt worden. Sie haben schon angesprochen, Serienfertigung gibt es inzwischen. Wie sieht das konkret aus?
Konkret sieht das so aus, dass wir aktuell etwa 5 Quadratmeter Solargeneratoren pro Tag fertigen und auch liefern. Das ist eine deutliche Steigerung. Ich sage mal, in den Jahren vor 2016 haben wir in 3 Jahren etwa 20 Quadratmeter Solargeneratoren geliefert. Damals war das liebevolle einzelne Handarbeit. Heute machen wir die Ablage der Zellen robotisch, vollautomatisiert. Und auch ein Großteil der weiteren Fertigung ist eben in eine, ich sag mal, Teilautomatisierung gekommen. Wir können das noch nicht vergleichen mit terrestrischen Solargeneratoren, wo wir über Hunderttausende und Millionen Stückzahlen reden. Aber für die Raumfahrt sind das doch massive Zahlen. Und wir sind damit, abgesehen von SpaceX selber, der größte Anbieter von Solargeneratoren aktuell in der westlichen Welt.
Sie haben schon deutlich gemacht, dass Ihre Branche etwa seit 10 Jahren kräftig wächst. Also die Pionierzeiten liegen schon hinter Ihnen. Was liegt denn vor Ihnen? Eine Art goldenes Zeitalter der Raumfahrt vielleicht?
Ich denke ja, wir werden eine deutliche weitere Steigerung sehen, sowohl im kommerziellen, also im privaten Bereich, aber auch in den staatlichen Raumfahrtaktivitäten. Ganz konkret, es fallen uns dabei die Sicherheitsaspekte ein, durch die Entscheidung, dass Verteidigungsministeriums im letzten Jahr 7 Milliarden Euro in die Raumfahrt zu investieren pro Jahr. Das ist eine etwa Vervierfachung des deutschen Raumfahrtbudgets. Und entsprechend sehen wir in der Raumfahrtindustrie in Deutschland ein starkes Wachstum, neue Player, die auftauchen und insgesamt eine deutliche Steigerung. Haben hier eher die Probleme, hinreichend Mitarbeiter zu bekommen, um all die Aufträge, die aktuell angefragt werden, auch entsprechend bearbeiten zu können.
Einschätzungen von Kolja Niklaus. Er ist Leiter der Unternehmensentwicklung bei Spacetech in Immenstadt am Bodensee. Morgen spreche ich in unserer Serie mit unserem Raumfahrtexperten Uwe Gradbohl darüber, ob und wie die Errungenschaften von SpaceX in unserem Alltag zu spüren sind. Und ein Best-of dieser Serie gibt es schon jetzt als SWR aktuell Kontext in ARD Sounds.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Das Gebäudeenergiegesetz soll durch das Gebäudemodernisierungsgesetz abgelöst werden. Aber egal, wie das Ganze heißt, es geht um die Heizung. Entsprechend kontrovers dürfte die erste Beratung des Bundestages zum neuen Gesetz heute verlaufen. Anne-Kathrin Mellmann.
Die Vorgaben für den Klimaschutz sind deutlich abgeschwächter als im aktuell geltenden Heizungsgesetz. Künftig gilt, neue Öl- und Gasheizungen können eingebaut werden. Allerdings müssen ihren Brennstoffen schrittweise Biogas und Bioöl beigemischt werden. Außerdem gibt es kein Verbot von Gas- und Ölheizungen ab 2045 mehr. Kritiker befürchten, dass Deutschland dadurch seine Klimaziele im Gebäudesektor verfehlt. Die Grünen im Bundestag halten das Gesetz für verfassungsrechtlich problematisch und sehen die Klimaziele gefährdet. Auch aus den Bundesländern kommt Kritik, unter anderem, weil es nicht praxistauglich sei. Allerdings ist das neue Gebäudemodernisierungsgesetz in der Länderkammer dem Bundesrat nicht zustimmungspflichtig.
Wegen wachsender Inflationsrisiken rechnen Ökonomen und Finanzmarktexperten damit, dass die Europäische Zentralbank am Mittag die Leitzinsen erhöhen wird. Einzelheiten von Klaus-Rainer Jakisch.
Die 27 Mitglieder des EZB-Rates dürften sich wohl einstimmig für eine Zinserhöhung aussprechen. Es wäre die erste seit rund 3 Jahren und die erste Zinsbewegung seit genau einem Jahr. Damit würde der maßgebliche Zinssatz für Einlagen auf 2,25% steigen. Ursache ist der starke Anstieg der Inflationsrate im Euroraum. Anfang des Jahres lag sie mit 1,7% noch unter der von der EZB angepeilten Marke von 2%. Doch seit März liegt sie deutlich darüber, steht jetzt bei 3,2% und geht in den kommenden Monaten stramm auf die 4% zu, so die Erwartung vieler Beobachter. Auslöser dieser Entwicklung ist der Angriff der USA und Israels auf den Iran und die dadurch vollzogene Schließung der Straße von Hormuz.
Am Bundesgerichtshof werden heute 2 wichtige Verfahren verhandelt. Zum einen geht es um die Kosten für eine Schufa-Auskunft. Das Gericht will klären, in welchen konkreten Fällen eine Bonitätsauskunft wirklich notwendig ist. Im zweiten Verfahren geht es darum, ob eine Behörde für einen entgangenen Urlaub haften muss. In dem Fall hatte ein Mann seinen Pass zunächst als verschollen gemeldet, ihn dann aber wiedergefunden und das der Gemeinde mitgeteilt. Diese hatte aber versäumt, das im Passregister einzutragen, weshalb der Mann eine Reise in Australien nicht antreten konnte. Die Heidelberger Schlossfestspiele feiern in diesem Jahr ihren 100. Geburtstag. Heute starten sie mit einer Premiere des Kinderstücks Das hässliche Entlein. Danach stehen weitere Premieren und Konzerte auf dem Programm. Martina Senghas.
Feiern und Abschied, das sind die beiden Worte, die über den diesjährigen Heidelberger Schlossfestspielen stehen. Gefeiert wird mit zahlreichen Inszenierungen und Events. Von Frankenstein im dicken Turm bis hin zur Komödie Cyrano de Bergerac im Schlosshof. Und vom stimmungsvollen Schlosskonzert über eine Jubiläumsausstellung im Ottheinrichsbau bis hin zu einem Schlossrundgang mit Highlights aus der Festspielgeschichte. Abschied nehmen muss das Publikum von Intendant Holger Schulze, der nach 15 Jahren in Heidelberg seinen Ruhestand antritt und zum letzten Mal für die Schlossfestspiele verantwortlich ist.
Im legendären Aztekenstadion von Mexiko-Stadt wird am Abend die bislang größte Fußball-Weltmeisterschaft eröffnet. Vor dem ersten von 104 Spielen wird es eine große Show geben und eine Reihe von Demonstrationen. Jakob Rüger.
Zum dritten Mal wird eine Fußball-Weltmeisterschaft im Aztekenstadion von Mexiko-Stadt eröffnet. Um 21 Uhr unserer Zeit trifft Mexiko auf Südafrika. Ein Duell, das es bereits bei der WM 2010 in Südafrika zum Turnierauftakt gab. Die Polizei bereitet sich mit einem Großaufgebot auf das Eröffnungsspiel vor. Rund um das Aztekenstadion werden bis zu 7 Protestmärsche erwartet, die nichts mit der WM zu tun haben. So demonstriert unter anderem die Lehrergewerkschaft gegen zu geringe Bezahlung. 90 Minuten vor dem Anpfiff der Partie soll im Stadion die große Eröffnungsshow starten. Popstar Shakira wird den offiziellen WM-Song erstmals live aufführen. Es werden mehr als 80.000 Zuschauer erwartet.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Wenn der Bundesverband Deutscher Wurst- und Schinkenproduzenten heute seine Jahrestagung abhält, darf natürlich einer nicht fehlen. Der Bundesminister für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat, Alois Rainer, wird eine Rede halten. auf die Oliver Neuroth aus unserem Hauptstadtstudio schon sehnsüchtig wartet.
Das ist schon praktisch. Alois Rainer ist ja kein klassischer Politiker, der sich bei diesem Termin erst durch die Häppchenkarte in die Materie einarbeiten muss. Der CSU-Politiker ist gelernter Metzger. Man könnte auch sagen, endlich mal ein Fachminister im wahrsten Sinne des Wortes. Er kennt die Branche sozusagen vom Zerlegetisch aus. Wenn sich die Wurstproduzenten also einen Minister hätten aussuchen können, der ihre Sprache spricht, einen besseren hätten sie nie finden können, mit dem man heute die Frage erörtert, wie geht es der deutschen Wurst. Ein mindestens so wichtiges Thema wie Heizungsgesetz, Pflegereform oder Luftfahrtstrategie. Denn kaum ein Produkt vereint deutsche Identität und regionale Vielfalt so zuverlässig wie die Wurst. Currywurst ist Kultur, der Schwarzwälder Schinken, Tradition und Bratwurst, ja, die mag man sowieso überall. Bei anderen Ministern ist es ja oft so, dass die Branche sie auf Wissenslücken hinweisen, ihnen erklären will, wie das Geschäft wirklich funktioniert. Heute könnte es mal umgekehrt sein.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in ARD Sounds.